Ungelöste Konflikte setzen uns unter Stress und können uns oft auch den Schlaf rauben. Konflikte gehören ja zu unserem Leben, in unseren Familien, in unserem Beruf, in der Schule. Schon im Kindergarten gibt es Konflikte, im Kinderhort und auch in der Kirche. Auch in der Kirche von Jesus Christus, in der Gemeinde. Konflikte sind so normal und sie treten überall auf, wo Menschen irgendwie zusammenkommen. Konflikte sind an sich auch nicht beunruhigend, nur wenn sie ungelöst bleiben und sich dann aufbauen, dann werden Konflikte problematisch. Und die Summe von Konflikten, die sind mal dargestellt in einem Video, dass unsere Teenager, die bei den Rangers zusammen sind und bei Lord Rock unserer Jugendarbeit zusammen sind, die haben ein zweites Video gedreht. Ich habe euch beim letzten Mal schon gesagt, so sind ihre ersten Gehversuche mit Videotechnik. Und der zweite ist quasi eine Steigerung, einige Szenen, die die Summe von Konflikten und wohin das führen kann, aus ihrer Welt. Sie haben selber das Storyboard zu diesem Video geschrieben, die Geschichte selbst ausgedacht und doch mitten aus dem Leben gegriffen. Ja, was ist bei den beiden los gewesen, dass es so endet? Viele kleine Konflikte. Wir wissen nicht genau, was dieses Pärchen an Konflikten im Laufe ihrer gemeinsamen Geschichte erlebt hat. Am Ende steht die Entfremdung. Ungelöste Konflikte sind wie ein Schwelbrand, wie ein Saatgut in unserer Seele, wo Wut wächst und Ärger und Bitterkeit. Und diese Konflikte berauben uns dann unserer Lebensfreude und Kraft. Es ist so tief, was da in einem Menschen passieren kann, wenn er mit ungelösten Konflikten lebt. Und trotzdem gibt es ganz wenige Menschen, die auf Konflikte offensiv zugehen. Die meisten Leute im Umgang mit Konflikten haben folgende Strategie entwickelt. Sie gehen dem Konflikt lieber aus dem Weg. Man versucht, Konflikte zu vermeiden, weil sie riskant sind, weil es unangenehm ist, Konflikte anzusprechen. Und wenn man die Konflikte angeht, wenn man quasi das Fass aufmacht, weiß man nicht, ob man den Rückschlag vertragen wird. Man weiß nicht, was passieren wird. Jeder von uns hat dann sein Muster entwickelt, wie er mit Konflikten umgeht. Muster, die wir in der Regel von unserer Herkunftsfamilie gelernt haben, aber dann auch im Beruf, in der Schule. Die Bibel nun, und das ist ja unser Thema hier in so einem Gottesdienst, die Bibel verschweigt nicht, dass es Konflikte gibt. In den besten biblischen Familien kommen Konflikte vor. Und wir entdecken, dass die Helden der Bibel selber Konflikte ausgelöst haben und durch Konflikte gehen mussten. Und selbst Jesus kennt Konflikte in seinem Leben. Er geht Konflikten nicht aus dem Weg. Und er geht auch Konflikte mit seinen Gegnern und sogar seinen Jüngern an. So auch in der Kirche gibt es Konflikte. Wie gehen wir nun mit Konflikten um? Jesus lehrt uns, mit Konflikten umzugehen. Und wir können miteinander von ihm heute Morgen 7 Schritte lernen, von denen wir wirklich profitieren können für unser Leben, die wir umsetzen können, ob wir nun Christen als Christen leben oder nicht als Christen leben. Aber Jesus Christus gibt so viel Lebensweisheit und Klarheit weiter und von ihm können wir richtig was Brauchbares lernen. Der Text, den ich uns gleich lesen werde, der entstammt ein bisschen einer anderen Situation, aber das Muster, das dahinter liegt, ist für jeden von uns verwendbar. Die Strategie von Jesus lautet: Wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, so gehe zu ihm hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Ein ganz einfacher Satz, den Jesus seinen Jüngern in einem bestimmten Zusammenhang mal beibringt, der aber 7 Schritte beinhaltet, die für uns im Umgang mit Konflikten absolut entscheidend sein können. Die 7 Schritte, die hat der John Ortberg in einem seiner Bücher gut ausgearbeitet und an ihn lehne ich mich an. John Ortberg ist ein promovierter Psychologe und Pastor. Strategien, 7 Schritte, die Jesus uns beibringt. Erstens, erkenne den Konflikt an. Erkenne, dass es einen Konflikt gibt. Zweitens, übernehme die Verantwortung in dem Konflikt. Drittens, gehe auf die Konfliktpartei zu. Viertens, beziehe keinen anderen, keinen Außenstehenden mit ein. Fünftens, sei sensibel. Sechstens, rede direkt. Und siebtens, bemühe dich um Versöhnung. 7 relativ schnell dargestellte, einfache Schritte. Hier liegt der Haken in der Umsetzung. Das Wissen ist in der Regel sowieso im Christentum nicht das Problem, sondern die Umsetzung. Wenn man beginnt, das zu tun, was Jesus sagt, spürt man die Dynamik dessen, was er uns vermittelt. Fangen wir mit dem ersten an. Erkenne den Konflikt an. Wenn dein Bruder Unrecht getan hat, so sagt Jesus. Jesus spricht von Unrecht, das geschieht, von Konflikten, die entstehen. So übertragen wir das heute Morgen. Von Sünde, die geschieht. Sünde heißt ja Trennung. Da geschieht etwas zwischen zwei Menschen, was sie auf Distanz bringt. Konflikte sind normal. Auch aus der Sicht Gottes sind Konflikte im zwischenmenschlichen Bereich normal. Menschen kämpfen. Einige kämpfen sehr heftig, andere weniger heftig. Einige sind sehr aufbauend, sehr konstruktiv im Konflikt, andere sehr destruktiv, sehr zerstörend. Die einen verwenden recht faire Mittel, die anderen, die holen echt die unfairsten Mittel im Konflikt raus. Die einen, die sind im Konflikt so intensiv drin, bis es einen richtig üblen, ärgerlichen, schlechten Ausgang gibt. Andere sind an einem guten Ausgang interessiert und arbeiten dafür. Wo Konflikte auftreten, da ist Wut, das sind Tränen, da kann Hass kommen. Viele Menschen ziehen sich zurück im Konflikt. Es entsteht menschliche Kälte. Manche Menschen tun aber so, als ob es keine Konflikte gibt. Und es gibt Christen, die haben irgendwie so ein Ideal. Das Ideal besagt, wenn es gar keine Konflikte gibt, wenn alle Konflikte weg sind, das ist das Beste, was es gibt, und das ist das Ideal des Glaubens. Aber ich muss heute Morgen sagen, es ist nicht das Ideal Jesu. Jesus geht davon aus, dass es Konflikte gibt. Es ist nicht seine Idealvorstellung, wenn wir keine Konflikte haben, sondern wenn wir konstruktiv mit Konflikten umgehen. Jesus geht also von Konflikten aus und gibt uns eine Strategie. Wenn man also Konflikte einfach nicht aufkommen lassen will oder wenn man teilnahmslos passiv in Konflikten sich verhält oder wenn es einem egal ist, dass es einen Konflikt gibt, dann ist es keine Lösung, die von der Bibel her empfohlen wird, sondern uns wird im ersten Schritt empfohlen, anerkenne, dass es einen Konflikt gibt. Wir würden vielleicht nicht immer von einem Konflikt reden, das klingt ja schon so groß und kräftig, aber wir würden vielleicht von einer Störung reden können oder auf einmal schweigen zwei Leute, die gewohnt waren, intensiv miteinander im Gespräch zu sein. Da entsteht eine Distanz, man begegnet sich, aber der Abstand wird größer. Die Beziehung verschlechtert sich zusehends und irgendwann kommt eine Beziehung sogar zum Erliegen. Menschen, mit denen man normal gut Umgang hatte, man hat sich nichts mehr zu sagen. Konflikte sind in der Regel komplex, man kann die nicht mit ein, zwei Strichen umreißen, aber sie sind da. Sie wegzudrücken, sie zu ignorieren, ist ein großer Fehler. Und wo immer ein Konflikt entsteht, wird Gemeinschaft verletzt. Wenn man Konflikte im Freundeskreis hat, dann belastet es den Freundeskreis. Konflikte in der Familie belasten die Familie. Konflikte im Beruf zu Vorgesetzten oder Kollegen belasten die Atmosphäre und das Klima an der Arbeit. Konflikte in der Gemeinde, in der Kirche, belastet die Gemeinschaft in der Gemeinde. So der erste Schritt, den wir lernen sollen aus der Sicht Jesu, nenne Konflikte Konflikte. Anerkenne, dass es Konflikte gibt, stell dich darauf ein und schau Konflikten ins Auge. Der zweite Schritt, übernehme Verantwortung. Die nächste Person, die Jesus nun anspricht, in dieses, wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, so gehe hin. Jesus redet nicht über den Bruder, der hier Unrecht tut, sondern er redet zu dem, dem Unrecht getan wird, der jetzt ein komisches Gefühl hat, der sich zu Unrecht behandelt fühlt, der verletzt empfindet, der jetzt am liebsten passiv wäre, der soll aktiv werden. Eigentlich ist das eine enorme Provokation. Man könnte jetzt sich eigentlich zurückziehen. In Wahrheit wollen wir nämlich in so einer Situation nicht aktiv werden. Wir würden vielleicht sagen, soll doch der andere kommen. Der hat doch das Ding hier verbockt. Warum soll ich jetzt? Kennt es ja, wenn zwei Kinder streiten und dann sagen die Eltern manchmal so, jetzt versöhnt euch, der hat angefangen, der soll kommen, sich entschuldigen. Warum soll ich jetzt wieder hingehen? Immer ich. Das sagen vielleicht die älteren Kinder in der Familie zu den Jüngeren oder zu den Eltern über die Jüngeren. Das ist nicht fair, wenn ich jetzt noch den ersten Schritt gehen muss. Aber genau das sagt Jesus. Die nächste Person, die er anspricht, das bist du und das bin ich, die wir uns als Betroffene in diesem Konflikt empfinden. Und das ist ein ganz, ganz mühsamer Punkt. So intellektuell ist er schnell erklärt. Das Problem ist die Umsetzung. Ich will nicht gehen. Und es könnte ja auch unangenehm werden. Manchmal geht man ja so einem Konflikt aus dem Weg, weil es unangenehm werden könnte. Es könnte nämlich sein, dass wenn ich dem anderen sage, so und so habe ich das Ganze erlebt, dass der mir sagt, wie er es erlebt hat und mein Schuldanteil, mein Anteil an dem Ganzen mir auf einmal vor Augen steht. Und den kann ich ja vermeiden, wenn ich das Gespräch nicht suche, wenn ich nicht auf die Situation zugehe, wenn ich den anderen beschuldige, dann muss ich mich mit mir beschäftigen. Aber selbst wenn ich keinen Anteil am Konflikt hätte, kommt so gut wie nie vor, nur nebenbei gesagt, aus der Psychologie mal gedacht, wir haben immer einen gewissen Anteil an einem Konflikt, auch als sogenannte Opfer, als Betroffene. Aber selbst wenn wir keinen Anteil hätten, möchte Jesus, dass wir die Verantwortung in der Lösung des Konfliktes übernehmen. Das ist eine enorme Provokation. Jesus steigert es in Markus 5, im Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel, Vers 23 und 24, da redet er zu seinen Jüngern, und zwar zu einer sehr christlichen Handlung. Die wollen einen Gottesdienst feiern. Und wie das damals war in Israel, die haben Opfer vorbereitet. Und dann gab es einen Altar. Und dann kommen diese Leute mit ihrem Opfer und wollen Gott ihr Opfer zum Altar bringen. Und dann heißt es dort in diesem Text, wenn du eben Gott so anbeten willst, ihm dein Opfer bringen willst, und du bist quasi jetzt am Altar, in diesem völlig heiligen christlichen Moment, und dir fällt ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Also nicht ich habe was gegen einen, sondern einer hat was gegen mich und ich bin gerade dabei, Gott zu dienen. Was soll der machen? Der bekommt gesagt, lass dein Opfer an diesem Altar liegen, geh hin zu deinem Bruder und suche Versöhnung. Jesus setzt eine Priorität, er sagt, versöhnte Beziehungen zwischen Menschen sind wichtiger als die formale Einhaltung eines Gottesdienstes. Menschen sind immer für Gott wichtiger. Beziehungen sind in Gottes Prioritätenliste immer über religiösen Handlungen. Gleichnis vom barmherzigen Samariter wird es deutlich. Die Frommen verrichten ihren Dienst und der Samariter, der ausgegrenzt ist, der dient dem unter die Räuber Gefallenen, der verletzt wurde. Jesus legt die Last also zu uns. Das Zweite, was er uns also sagt, nachdem wir den Konflikt erkennen sollen, wir sollen die Verantwortung übernehmen. Egal, ob wir die Verursacher sind oder nicht, übernimm die Verantwortung. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, wenn ihr das hört. Jetzt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht intellektuell das abhaken und sagen, ja doch, das ist interessant. Könnte ich mal drüber nachdenken. Also wenn ich mir meine Konfliktsituation vorstelle, und ich habe ja Konfliktsituationen, in denen ich bin, und mir vorstelle, dass ich die Verantwortung zur Klärung übernehmen soll, da gibt es eine Menge Momente, wo ich innerlich genau das Gegenteil empfinde, wo ich das nicht will, wo ich mich so ungerecht behandelt fühle, wenn ich jetzt auch noch die Sache klären soll. Jesus geht weiter. Drittes, gehe auf die Konfliktpartei zu. Gehe zu ihm hin. Geh hin. Üblicherweise gehen wir ihm aus dem Weg. Nicht geh hin, sondern geh weg. Ich habe mit jemandem Konflikt und ich sehe ihn in Esslingen der Innenstadt. Ich sehe ihn auf der Straßenseite kommen. Auf einmal habe ich ein ganz tiefes Interesse in diesem Schaufenster des Buches. Was haben die da? Und ich gucke im Spiegel des Schaufensters, ob der jetzt weg ist. Oder an der Arbeit. Ich habe mit einem Mitarbeiter, dem Chef, einen Konflikt und wir gehen in den Essenssaal, sitzen da in der Kantine und da ist ein Platz frei, mit dem, wo ich die ganze Zeit noch eine gute Beziehung hatte, aber jetzt der Konflikt, eine Distanz schafft. Mein Auge scannt die Kantine, wo ist noch ein freier Platz, damit ich nicht da sitzen muss. Wir wollen den Leuten aus dem Weg gehen, mit denen wir Konflikte haben. Wir werden auf einmal höflich, früher waren wir herzlich. Da entsteht ein Abstand. Jesus sagt, lass nicht zu, dass sich Ärger in dir festsetzt, Wut aufkocht und Bitterkeit wächst. Aber wir möchten so gerne jammern in der Situation. Ich möchte nicht auf den zugehen. Ich würde jetzt mal sehr gerne schmollen. Ich glaube, ich habe ein Recht, verletzt zu sein. Ich muss mal meine bitteren Gefühle pflegen, eine Mitleidsparty veranstalten. Ich möchte sauer sein und überhaupt, wenn ich auf die Situation zugehe, wer weiß, vielleicht wird es richtig hässlich. Diesen Konflikt will ich nicht. Und dann gibt es ja Leute, die machen das, die gehen auf die Konfliktpartei zu, die werden dann ganz schnell aktiv, zum Beispiel manche Chefs oder Choleriker oder sehr extrovertierte Leute, und dann knallt es richtig. Da ist völlig klar, da gibt es einen Schrei, der durch die ganze Büroetage zu hören ist, oder gibt es einen Schrei in der Familie. Und dann haut man das alles raus. Bill Heibels hat dieses Verhalten mal schießen und wegrennen gesagt. Hat nichts mit Konfliktlösung zu tun. Hingehen, so weggehen. Viele Leute wollen nämlich gar nicht sich auf den Konflikt einlassen. Wenn wir nämlich hingehen, auf die Konfliktpartei zugehen, dann soll ein Gespräch beginnen. Es gibt Menschen, die gehen wohl auf Konfliktparteien zu, aber nur um ihren Ärger, um ihre Wut, um ihre Bitterkeit mal eben abzulassen, um ein Gefühl rauszulassen. Es geht nicht um Klärung, Lösung und Versöhnung. Gehe auf die Konfliktpartei zu. Wir sehen später in dem Vers, dass es Jesus aber um Klärung geht, um Versöhnung, nicht nur um Dampf ablassen. Und so bedeutet hinzugehen zur Konfliktpartei immer ein Schritt, der viel Weisheit braucht, aber dann auch Demut. Hinzugehen ist immer ein Stück eine Demütigung. Es braucht Offenheit zu hören, was höre ich da? Es muss immer auch eine Bereitschaft da sein, mich verletzen zu lassen, eine gewisse Verletzlichkeit. Ich kann das nicht aussparen in so einem Gespräch. Und die Bereitschaft, den Blick für den eigenen Anteil zu sehen. Alles in einer Haltung der Versöhnung. John Ortberg sagt an der Stelle, einander aus dem Weg zu gehen, ist tödlich für die Gemeinschaft. Wenn sie dem anderen aus dem Weg gehen, nährt das den Ärger in ihnen. Ich mag dem anderen wohl aus dem Weg gehen, aber in mir nährt sich der Vulkan. Erkenne den Konflikt an, übernehme Verantwortung, gehe auf die Konfliktpartei zu. Vierter Schritt, beziehe keinen anderen mit ein. Beziehe keinen anderen mit ein. Geh direkt zur anderen beteiligten Person. Jesus sagt, geh zu ihm hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Eigentlich ist das das Offensichtliche. Wenn ein Konflikt entsteht, wäre das Offensichtlichste und Naheliegendste, dass man direkt das Gespräch mit der Konfliktpartei sucht. Aber unsere Wirklichkeit im Allgemeinen ist eine andere. Meist ist die Konfliktperson die Letzte, zu der wir gehen. Und vorher sind wir mit vielen anderen Leuten im Gespräch. Und lieber gehen wir zu anderen Leuten und sagen, stell dir mal vor, was hier gerade los ist. Ich will dir nur mal ganz objektiv erzählen, um ein Feedback von dir zu bekommen, von einer neutralen Person. Und dann bah, 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 bah. Und die ganze Bitterkeit und die Wut und der Ärger. Wie viele Nachbarschaftsgespräche laufen so? Wie viele Verwandtschaftsgespräche, wenn andere Verwandte nicht dabei sind? Hast du schon gehört? Ich will es ja nur mal sagen. Wie viele Hauskreisabende können auch so laufen in christlichen Gemeinden? Es macht nämlich viel mehr Spaß und ist auch viel leichter, mit unbeteiligten Personen über den Konflikt zu reden, als mit der betroffenen Konfliktpartei. Und genau das ist falsch, sagt Jesus. Und unsere Lebenserfahrung sagt uns auch, dass das genau falsch ist. Jesus selbst hat nie schlecht über andere geredet. Ist euch das schon mal aufgefallen? Man findet keine Bibelstelle, wo Jesus bei den Jüngern über die Pharisäer ablästert. Jesus geht sehr konkret Konflikte an, er spricht die sehr deutlich an. Das sind Worte drin, die passen gar nicht mit dem lieben Herr Jesuslein so zusammen, was er denen zum Teil an den Kopf haut, richtig heftig. Aber selber lästert er nie. Bei uns sollte es nicht toleriert werden in dieser Gemeinde und auch nicht in unseren Familien, unseren Nachbarschaft und Verwandtschaftskreisen, auch nicht in unserem Beruf, dass über andere geredet wird. Eigentlich müsste man in so einer christlichen Gemeinde den Satz versuchen zu prägen, wenn jemand zu mir kommt und über einen anderen bei mir reden will, müsste man eigentlich direkt fragen, so stopp, halt, time out. Hast du mit ihm schon nach Matthäus 18, Vers 15 geredet? Und die meisten Leute haben das natürlich nicht getan und sind stinksauer, wenn ihre Wut und der Ärger und diese ganze Emotion so rauswalzt. Wenn ich dann sage, halt, stopp, halt. Gab es das Gespräch schon? Nein? Dann führen wir dieses Gespräch auch nicht. War ein bisschen heftig, Und interessant ist, wenn so eine Konfrontation dann kommt, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, dass ich Leuten gesagt habe, gab es das Gespräch schon? Nee. Wirst du das Gespräch führen? Auf einmal fängt man an zu relativieren. Naja, so wichtig war das jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, das bringt ja auch nichts, so ein Gespräch zu führen. Und dann gibt es so viele Gründe, warum man dieses Gespräch nicht führt. Und am Ende bleibt die Distanz zwischen zwei Menschen. Und ich weiß, ich verstehe, manchmal ist es nötig, im Vorfeld von so einem Konfliktgespräch mit einer weisen und erfahrenen Person vielleicht ist kurz nochmal zu reflektieren, wie gehe ich am besten vor, wie gehe ich diesen Konflikt an. Aber so eine Absprache, so eine Vorbereitung für so ein Gespräch hat immer das Ziel, ich werde kurzfristig dieses Gespräch führen und ich werde versuchen, auf Versöhnung hinzuarbeiten. Bitte unterstütze mich auf dem Weg. Also beziehe keine anderen mit ein. Viele Konflikte haben dadurch überhaupt erst richtig Brisanz, wie so ein Brandbeschleuniger bekommen, wo andere einbezogen wurden, wo der betroffen war vom Konflikt, gehört hat, wer alles schon darüber weiß, wer schon alles darüber geredet hat. Das willst du nicht, das will ich nicht und in dem Fall auch unser Konfliktpartner nicht. Der fünfte Punkt, der heißt, sei sensibel. Da heißt es, bei Jesus zwischen dir und ihm allein. Der Konflikt soll im privaten Bereich bleiben. Er soll ganz unter den Parteien gelöst werden. Wir sollen so auf den anderen zugehen, wie wir es uns im umgekehrten Fall für uns auch wünschen würden. Niemand mag Öffentlichkeit, wenn sein eigenes Versagen zur Sprache kommt. Niemand mag das. Und ich finde es so interessant, dass Gott uns auch nicht mit unserem Versagen in die Öffentlichkeit ziehen will. Gott möchte uns schützen. Er möchte, dass wir unsere Konflikte würdevoll und versöhnend und wertschätzend klären, damit wir Würde und Zukunft haben. Und jeder Konflikt, der anzugehen ist, soll so angegangen werden nach Gottes Perspektive, dass der andere seine Würde behält, dass er Zukunft hat, dass man sich unter die Augen treten kann, dass die Dinge so geklärt sind, dass man miteinander weitergehen kann. Sei sensibel. Erkenne den Konflikt, übernehme Verantwortung, geh auf die Konfliktpartei zu, beziehe keinen anderen mit ein, sei sensibel. Und der sechste Punkt lautet, rede direkt. Rede direkt. Hier heißt es, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Überführe, rede direkt. In den direkten Begegnungen, in so einem Konfliktgespräch, neigen wir Menschen eigenartigerweise dazu, nicht mehr so klar zu sein, wie wir es noch im Vorgespräch mit irgendeiner dritten anderen Person hatten. Da sitzt man am Kaffeetisch und schimpft und lästert und beschreibt die Punkte und ist knallhart. Und dann in der direkten Begegnung mit der Person, wenn die einem dann gegenübersteht und sagt, du, ich habe gehört, du redest über mich, was steht denn zwischen uns? Auf einmal fährt man so voll runter, geht voll in die Eisen, benutzt den Konjunktiv und wird ganz vorsichtig und zurückhaltend. In der direkten Begegnung neigen wir dazu, unsere Probleme nur indirekt anzudeuten. Und John Ortberg macht deutlich und sagt, wir bleiben unklar, wo unser Gegenüber am meisten Klarheit bräuchte. Wir bleiben unklar, wo unser Gegenüber am meisten Klarheit bräuchte. Anstatt zu sagen, das hat mich total verletzt, was du bei anderen über mich gesagt hast. Ja, ich fand es irgendwie nicht so gut, dass ihr über mich redet. Man will sich ja nicht so die Blöße geben. Das hat mich verletzt. Das frustriert mich, dass ihr so über mich redet. Dass ihr mir das so unterstellt. Und diese Spannung, dieser Schmerz, den versuchen wir ja auch zu verbergen. Wir wollen ja uns nicht bloßstellen vor anderen. Also fahren wir da so zurück. Und wir sagen einander in diesem Konflikt oft nicht die letzten 10%. Eine interessante Metapher, die habe ich in der Willow Creek Gemeinde gelernt, wo Leute im Gespräch miteinander sich Inhalte oder auch schwierige Inhalte gesagt haben und irgendwann merkten sie, dass genau das ihr Problem ist. Und da haben sie diese Metapher entwickelt. Wir wollen uns auch die letzten 10% sagen. Also wirklich alles sagen. Das meint nicht, dass wir generell alles sagen sollten, was uns in den Kopf kommt. John Ortberg erläutert es so. Er sagt, es bedeutet vielmehr, dass ich während eines liebevollen Konfrontationsgespräches meine allzu menschliche Neigung im Auge behalten muss, dann unpräzise zu werden, wenn die Wahrheit am nötigsten und am schwierigsten auszusprechen ist. Wichtiger sechster Punkt, rede direkt. Man hat es so oft erlebt. Ich habe Eheberatung viel schon gemacht und dann kommt der eine Ehepartner und regt sich auf über den anderen und kann die Punkte alle benennen. Wir erarbeiten eine Strategie, wie das Gespräch laufen soll. Ich biete mich als Mediator an, in dem Gespräch dabei zu sein. Die Person sagt, nee, bleib mal weg, wir kriegen das schon alleine hin. Und dann sitzen die zwei zu Hause und das Gespräch und dann haben wir irgendwann wieder ein Gespräch und dann frage ich, und hast du es ihr so deutlich gesagt, wie du mir es gesagt hattest? Und dann wird deutlich, nee, man hat dann rumgerudert und ich wollte sie ja nicht verletzen und man kann ja auch nicht so direkt sein. Und der Konflikt steht noch im Raum. Die Beziehung ist immer noch unterkühlt und auf Distanz. Hast du die letzten 10% gesagt? Der letzte Punkt, den Jesus hier sagt, der lautet, bemühe dich um Versöhnung. Er sagt, wenn er auf dich hört, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Das Motiv in allen Konfliktbewältigungsstrategien lautet, den Bruder gewinnen wollen, den anderen gewinnen wollen. Nicht selber gewinnen, nicht Punkte machen, nicht Recht behalten, nicht ärgerlos werden, nicht Macht demonstrieren, sondern den anderen gewinnen wollen. Die Wiederherstellung der Beziehung ist Jesus das Wichtigste. Und die Tatsache ist, wir alle versagen ganz oft im Leben. Da ist keiner, der nicht mal eine Ursache für einen Konflikt wird. Keiner von uns hier. Wir alle leben davon, dass andere Leute mit uns großzügig umgehen. Und wenn mir jemand die Hand zur Versöhnung reicht, obwohl ich die Ursache war für den Streit, für den Konflikt, für den Ärger, und er mir quasi Gnade gibt, wenn er mit mir nicht umgeht, wie ich es verdient habe, sondern großzügig und versöhnend ist. Das ist so eine schöne Lebenserfahrung. Das ist oft mit meiner Frau erlebt, dass ich in Konflikten, wo ich die Ursache war, erlebt habe, dass sie großzügig und freundlich mit mir ist. Und das hat unserer Beziehung Zukunft gegeben. Immer wieder neu Zukunft gegeben. Diese Großzügigkeit, diese Haltung, die Jesus hier nennt. Wiederherstellung der Beziehung. Nicht Recht haben. Wir sind eine Gesellschaft, wo man Recht haben will. Aber wenn man Recht hat, man kann Recht haben, aber viele Beziehungen zerbrechen. Und die Frage am Ende des Tages wird immer sein, hat es sich gelohnt? Hat dieses Recht behalten, die zerbrochene Beziehung wirklich gelohnt? Hat meine Machtdemonstration sich wirklich gelohnt, wenn ich jetzt alleine oder in zerbrochenen Beziehungen dastehen. Das Schlimme ist ja nun, man kann diese ersten 6 Schritte gehen und wenn man den 7. nicht geht, trotzdem alles falsch machen. Das ist das Heiße jetzt an dem Ding. Folgende Situation, meiner Tochter abgesprochen, meine Tochter hat neulich den Führerschein gemacht, und zwar Führerschein mit 17. Das heißt, Papa hat so ein halbes Jahr eine ganz stolze Erfahrung mit seiner Tochter Auto zu fahren und einem Teenie Korrekturen geben zu können. Unglaublich. Unglaubliche Erfahrung für einen Vater. So, wir fahren zusammen nach Plochingen, von Altbach nach Plochingen und es ist ihre zweite Fahrt, die sie hat. Sie fährt natürlich, Führerschein mit 17, gerade den Führerschein gemacht, fährt sie ganz langsam mit unserem schönen kleinen roten Fiesta und sie fährt natürlich nicht so schnell, wie man auch fahren könnte und dürfte von der Straßenverkehrsordnung, sondern so, wie sie es im Augenblick überreißt. Völlig in Ordnung. Also wir fahren da und hinter uns ist ein junger Mann, so Mitte 20, der hat es eiliger wie wir. Und der hält den Abstand da nicht so ein und man kann seine Lichter ganz genau angucken. Man hätte quasi fast die Typbeschreibung der Lichter lesen können. So dicht war der dran. Und es ist die ganze Strecke und es gab keine Überholmöglichkeit. Und irgendwann wird es dann zweispurig, weil so eine Abbiegerspur da nach links kommt. Und dann fährt der in einem Affenzahn neben uns, nimmt Blickkontakt auf, sagt irgendwelche Dinge, wenn man so Lippen lesen könnte, wüsste man es. Wir konnten es uns denken, hupt und also die ganze Emotion. Und dann ist er weg. Dachte ich so, genau, der hat alle sechs Schritte, die ersten sechs Schritte richtig gemacht. Der hat den Konflikt erkannt. Sie fährt zu langsam, hat den Konflikt erkannt. Ne? Er hat Verantwortung übernommen in dem Konflikt. Er ist auf uns zugekommen. Er hat nicht gewartet, bis wir auf ihn zukommen. Er ist auf uns als Konfliktpartei richtig zugekommen und hat keine anderen Außenstehenden einbezogen. Sensibel war er nicht so richtig, wobei er hat unser Auto nicht touchiert. Und dann gab es da direkte Kommunikation mit uns. Komplett, wir haben genau gewusst, was er uns sagen will, direkt kommuniziert. Aber er war nicht um Versöhnung bemüht, da bin ich ganz sicher. Und so können wir das in unserem Leben erleben, dass wir diese ersten sechs Dinge richtig tun. Aber diese Grundhaltung der Versöhnung nicht leben. Und das ist die Grundhaltung von Jesus Christus. Es gibt mehr Kriegstreiber in dieser Welt als Friedensstifter. Warum eigentlich? Es gibt mehr Leute, die um ihr Recht feiten, als die bereit sind, sich zu versöhnen. Ehen sind daran zerbrochen. Kinder haben das Vertrauen zu ihren Eltern verloren. Chefs haben ihren Einfluss eingebüßt und Pastoren ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie wohl die ersten sechs Schritte richtig machen, aber den siebten Schritt der Versöhnung nicht als Priorität sehen. Sieben konkrete Schritte in der Umsetzung. Jetzt muss ich zum Schluss noch hinzufügen und sagen, die Bibel ist auch hier sehr realistisch, nicht jeder Konflikt ist lösbar. So steht in Römer 12, Vers 18, soweit es irgend möglich ist, und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Irgend möglich ist, soweit es von euch abhängt, das macht deutlich, dass nicht immer ein Konflikt lösbar ist. Wir sollen die Haltung von Friedensstiftern haben und durch die Kraft der Vergebung, die Grunderfahrung des Christen ist. Die Grunderfahrung des Christen ist, Gott hat mir vergeben. Gott gibt mir Zukunft, nicht weil ich es ihm recht mache, sondern weil er gnädig ist. Ich habe Zukunft, weil er mich lieb hat, weil er auf mich zukommt, weil er mir Raum zum Leben gibt. Nicht weil ich toll bin, weil ich perfekt bin, weil ich alles so erfülle, wie es sein soll. Und diese Kraft der Versöhnung ist eine Kraft, wo Beziehungen entstehen. Beziehungen in unseren Familien, Beziehungen in unseren Verwandtschafts- und Berufsfeldern, Beziehungen in Gemeinde und Gesellschaft. Wo wir die Kraft der Vergebung leben, wo wir Friedensstifter werden. Aber nicht immer will der andere diesen Frieden. Das ist eine ganz bittere Erfahrung. Die gehört dazu, auch in Gemeinde. In über 20 Jahren, wo ich Pastor bin, habe ich das mehrfach erlebt, dass Leute sich nicht versöhnen wollten. Die wollten nur ihren Ärger loswerden, die wollten Recht haben, die wollten ihren Kopf durchsetzen, aber keine Versöhnung. Ich habe neulich hier in der Gemeinde eine wunderschöne Erfahrung gemacht. Da bin ich einer Person unserer Gemeinde in der Situation unsensibel begegnet und habe die Person dadurch verletzt, ohne mein Wissen und Wollen. Ganz kurz drauf, kommt die Person zu mir in einem privaten Moment, einem Vier-Augen-Gespräch mit der Haltung der Versöhnung. Die Person hatte den Konflikt erkannt, sie ist auf mich zugekommen. Schauen wir nochmal die Punkte an. Die Person ist auf mich, hat den Konflikt erkannt, sie hat Verantwortung übernommen und ist auf mich zugekommen. Sie hat keinen anderen, keinen Außenstehenden einbezogen und hat mit mir sehr sensibel, würdevoll, sodass ich nicht verletzt werde von der Öffentlichkeit und doch sehr direkt in wenigen Sätzen gesagt, was aus ihrer Sicht vorgefallen ist und was ihr wehgetan hat an diesem Vorfall. Und ich war total betroffen, weil das weder Absicht von mir war, aber doch weiß ich, bin als Mensch zu ziemlichen Grausamkeiten fähig. Auch als Pastor bin ich zu ziemlichen Gemeinheiten fähig und in meinem Herzen können sich so viele Dinge ansammeln, wenn ich Jesus Christus nicht hätte, der mir immer wieder Perspektive zum Leben gibt. Also Ich würde die Hand für mich nicht ins Feuer legen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Nichtchristen gibt, die viel besser drauf sind, viel moralischer, viel edler wie ich. Und ich war so froh, dass die Person so einen Weg wählt und mich damit konfrontiert. Und ich konnte meinen Anteil sofort eingestehen, weil ich nicht unwürdig behandelt wurde, sondern der Raum da war, dass ich meine Schuld und meinen Anteil bekennen kann. Und weil die Person Versöhnung wollte, wir uns in dem Moment versöhnen konnten. Und es war total schön für mich zu erleben, wie die Person dann ihrerseits gesagt hat, ja, meine Situation war insgesamt so und so und das kann natürlich auch mich besonders sensibel gemacht haben, empfindlich gemacht haben in dem Moment. Die Person hatte auch ihren eigenen Anteil noch auf dem Schirm. Klasse. Hätte sie gar nicht machen müssen. Das war so eindeutig, dass ich da einen dermaßen Loser gelandet hatte. Ich war froh, dass ich mich zu meiner Schuld stellen durfte und dass die Person bereit war, mir zu vergeben. Lasst nicht zu, dass ungelöste Konflikte zu Schwelbränden eures Lebens werden und großen Schaden anrichten. Bitte rede Konflikte nicht klein und bitte verdränge Konflikte nicht, sondern wo Konflikte auftreten, bitte erkenne diese Konflikte und pack sie an, leg Hand an. Lasst nicht zu, dass ungelöste Konflikte deine Familie verbittern, das Betriebsklima an deinem Arbeitsplatz verderben. Lass nicht zu, dass ungelöste Konflikte das Leben dieser Gemeinde lähmen. Welche Konflikte bestehen gerade in deinem Leben, die noch ungelöst sind, die du vielleicht verdrängst, nie als Konflikt bezeichnen würdest, die du versuchst zu vergessen oder zu verschweigen? Doch wenn du den Personen begegnest, spürst du das Unbehagen, den Ärger, die Wut, die hochkommt. Lass uns von Jesus befähigt werden. Er geht so mit uns um und wer die Nähe zu Jesus Christus erlebt, der bekommt die Kraft durch seinen Heiligen Geist, diese 7 Schritte zu gehen. 7 Schritte, Konflikte zu bewältigen. Erkenne den Konflikt an, übernehme Verantwortung, geh auf die Konfliktpartei zu, beziehe keinen Außenstehenden mit ein, sei sensibel, rede direkt und bemühe dich um Versöhnung. Amen.